Diese Folge wird präsentiert von Dr. Merck Zahnärzte und Dentallabor. Ihr Spezialist für schöne Zähne im Herzen von Augsburg. Seit über 20 Jahren in der Maximilianstraße.
Hallo, hallo zurück bei 1878, dem offiziellen Panther-Podcast. Heute ein Gast, der mehr Ruhe ausstrahlt als der Meditationskurs in einem buddhistischen Kloster. Herzlich willkommen, Simon Sesemski.
Vielen Dank für die Einladung, hallo.
Wir starten jede Folge, Simon, mit einem Bulli. In dem erzählt uns unsere allwissende Stimme aus dem Off so ein paar Fakten über dich. Und wir kontrollieren, ob alles gepasst hat.
Simon Sesemski, a.k.a. Menzel oder wie Ex-Coach Mike Stewart ihn getauft hat, Biscuit, ist am 28. Juni 1993 geboren. Das liegt im chinesischen Sternzeichen Hahn und dem Hahn wird häufig nachgesagt, er sei fleißig, zäh, beharrlich, unterhaltsam und gesellig. Unterhaltsam passt bei Simon garantiert. Gemeinsam mit Markus Keller führt er in einer eigenen Instagram-Serie Fans durch die Panther-Kabine. Ein echter Sympathieträger eben. Karrieretechnisch ist Simon auch kein unbeschriebenes Blatt. In der Champions Hockey League 2019 war er der punktbeste Verteidiger der Panther und sein Penalty zum Sieg im ersten Spiel in Luleå bleibt unvergessen. In der DEL-Hauptrunde 2019-2020 erzielte er die meisten Verteidigertore in der gesamten Liga und als Nationalspieler stand er für 19 Spiele auf dem Eis. Ach ja, und das mit dem zweiten Standbein hat er auch schon abgehakt. Zusammen mit der Familie vermietet er Ferienwohnungen in Füssen. Aber eine Frage habe ich, Simon. Wie bekommt man denn die Spitznamen Menzel und Biscuit?
Ja, das Erstere kommt aus der Heimat, das Zweite hatte mit unserem ehemaligen Trainer zu tun. Meine Eltern führen ein Souvenir- und Bekleidungsgeschäft in der Füssener Fußgängerzone, das sich Menzels nennt. Daher naheliegend der Spitzname, den ich dann so ein bisschen übernommen habe. Und ja, Biscuit, ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau sagen, wie der Spitzname zustande kam. Jedenfalls lässt sich aus meinem Vor- und Nachnamen einfach schwer einen Spitzname formen, ja, wie es jetzt bei anderen eben der Fall ist. Und dann meinten sie, es gab mal ein Rennpferd aus Amerika, Kanada, es hieß Seabiscuit. Und ja, ich hatte einen guten Lauf, ich war das Pferd, deswegen blieb der Spitzname Biscuit.
Alles klar, alles klar. Aber bleiben wir so ein bisschen bei Mike Stewart. Wie war die Arbeit mit ihm und unter ihm generell?
Ja, Stewie hat einfach eine unglaubliche Gabe, einen Zeitpunkt zu finden, wann es Zeit ist, wirklich hart zu arbeiten, keine Faxen zu machen und sich zu konzentrieren und dann aber zeitgleich auch wieder den Schalter umzustellen auf wann es Zeit für Witze, Späße, Quatsch und so weiter. Das hat er extrem gut gemacht. Er ist ein strenger Coach, ein fairer Coach und ja, wir hatten, denke ich, eine gute Zeit und erfolgreiche Zeit auch unter ihm.
Er hat ja früher auch als Verteidiger gespielt. Konntest du da konkret irgendwas von ihm lernen?
Ja, konkret. Wir hatten ja für uns hinten meistens einen anderen, weil der Cheftrainer bei den Stürmern vorne meistens steht. Aber gerade in Trainingseinheiten und so hat er sich immer mal wieder jemand geschnappt und an ein paar individuellen Sachen gearbeitet. Aber natürlich seine Erscheinung, ja, er hat... war immer noch Feuer und Flamme jeden Tag, hat mit uns auf dem Eis rumgebolzt und dieses Feuer musste, glaube ich, mitbringen, um in der Position zu bestehen und auch zu bleiben. Und ja, das hat er gut gemacht. Es gab immer ein paar Warnsignale an die Mannschaft. Er hatte so ein paar interne Sachen. Wenn irgendeine Übung nicht so gelaufen ist, wie er es gern hatte, dann hat er seine Mütze oder seine Basecap mal zur Seite gedreht. Das war dann letzte Verwarnung. Oh. Sobald die Übung dann weiterlief und sie immer noch nicht nach seinem Wunsch erfolgte und die Cap nach hinten gedreht wurde, dann war für uns Alarmstufe rot, alle Scheiben sind zur Seite gekommen und er hat uns einfach nur übers Eis gejagt, von A nach B laufen lassen und ja, waren ein paar ganz lustige kleine Highlights.
Was ist bei Christoph Kreuzer die letzte Warnung?
Christoph warnt uns eigentlich nicht explizit vor, so dass wir sagen, okay, das ist die letzte Chance. Also in der Hinsicht hat er kein Zeichen, aber er pfeift uns schon öfter mal zusammen, wenn Übungen nicht so laufen, wie er es gerne hätte oder eben die Qualität nicht stimmt, gerade was Pässe Laufleistung, Tempo und so anbelangt, dann ja, ist es vielleicht auch wichtig, den Jungs mal einen kleinen Klaps auf den Hintern zu geben.
Wer bekommt von euch die meisten Klapse auf dem Hintern?
Ich würde sagen, die jungen Deutschen. Kein spezieller Spieler jetzt, aber die, ja, in denen sieht er einfach Potenzial, die will er bestmöglich fördern und die bekommen dann ein bisschen extra Liebe.
Deine Anfänge waren ja beim EV Füssen. Was prägt einen jungen Eishockeyspieler dort? Was hast du aus der Zeit mitnehmen können?
Ja, meine ganze Nachwuchszeit, meine Kindheit zu Hause gehabt. Ich bin in einem tollen Verein groß geworden, einem traditionsreichen Verein. Bin über meinen Vater und über Freundesfreunde zum Hockey gestoßen. Also meine Familie gab es eigentlich noch nie einen Eishockeyspieler. Das hat sich eigentlich alles so ergeben. Mein Dad hat damals die erste Mannschaft in Füssen medizinisch betreut und so entstand ein bisschen der Kontakt. Dann haben wir natürlich im Winter einen Haufen Seen, auf denen wir Schlittschuh laufen können, ein bisschen zocken können. Das ist natürlich was ganz Tolles. Und ja, was hat mich geprägt in Füssen? Ich glaube einfach diese ländliche Umgebung in einer schönen Stadt, aber dann trotzdem den Sprung zu den Profis zu schaffen, ohne durch jetzt eine große Akademie oder einen großen Nachwuchsverein zu gehen.
Was lernt man als junger Verteidiger als allererstes?
Das kann ich dir nicht sagen, denn ich habe bis zur Oberliga Stürmer gespielt. Aus einer Notsituation heraus ist meine Verteidigerposition entstanden. Damals unter Schorsch Holzmann hatten wir einen Haufen Verletzungen, krankheitsbedingt, nur wenige Jungs zur Verfügung in der Abwehr und scheinbar war er mit meinem Rückwärtslaufen ganz zufrieden. Deswegen hat er es mal versucht, mich nach hinten zu stellen und aus der Nummer bin ich dann auch nicht mehr rausgekommen. Also ich habe dann sowohl in der DNL in Füssen als auch bei der Oberligamannschaft bis heute die Verteidigerposition gehalten. Aber was man jetzt als junger Verteidiger speziell lernt, kann ich dir gar nicht beantworten.
Und wie war das dann für dich, dieser Switch vom Stürmer zum Verteidiger?
Ja, erstmal ist es, man sieht natürlich das Spiel auf eine andere Art und Weise. Ja, man kratzt viele Scheiben hinterm eigenen Tor weg, hat den Rücken zum Spiel und ist natürlich ein Stück weit auch verantwortungsbewusster oder muss gerade verantwortungsbewusster spielen, weil man halt oftmals auch der letzte Mann ist. Wenn jetzt ein Stürmer einen Fehlpass spielt oder in Bredouille kommt, die Scheibe zu verlieren, so dann hast du ja immer noch zwei Verteidiger und einen Torhüter hinter dir. Jetzt hat sich das natürlich ein bisschen geändert. Man muss ja die Scheibe einfach ein bisschen respektvoller behandeln.
Ja, schön gesagt. Gibt's so also eine Sache oder so ein paar Skills, von denen du sagen kannst, die haben sich am allerbesten entwickelt im Laufe der Jahre?
Ich würde sagen, mein Schuss hat sich nach wie vor gut entwickelt und bin ich auch zufrieden mit, wo ich gern besser wäre, wäre schlittschuhläuferisch. Ich glaube, damals hatten wir einfach ja viele Trainer im Nachwuchs, die einfach die Eltern von irgendwelchen anderen Jungs waren. Super, super Typen, alles, aber ich glaube, gerade in den großen Standorten lernst du nochmal gerade das Stickhandling und das Skating einfach auf einem anderen Level.
Mir hat eine Hörerin auf Instagram geschrieben, ich weiß nicht, ob ich mit der Frage bei dir richtig bin, aber ich stelle sie dir einfach mal. Die kaputten Schläger, wie viele sind es im Schnitt pro Spiel und wo landen die am Ende? Werden die einfach weggeworfen?
Im Schnitt pro Spiel ist schwierig zu sagen. Man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass sie sich unheimlich gut entwickelt haben, denn es brechen erstaunlich wenige Schläger. Ja, unsere Mittelstürmer, die viele Bullies nehmen, da ist wahrscheinlich die Quote am höchsten. Ja, aber es gab Saisonen, da habe ich sicher 25, 30 Schläger gebraucht und jetzt haben wir es Mitte, Ende Januar und ich bin bei keinen 7. Also man sieht, dass auch ja da die Technik und alles sich weiterentwickelt hat. Die kaputten Schläger landen bei unseren Betreuern im Büro und werden, so viel ich weiß, reklamiert oder verschenkt.
Okay. Meinst du, das wird noch besser in der Zukunft? Lernen die Hersteller der Eishockeyschläger an jedem kaputten Schläger, was sie besser machen müssen?
Interessante Frage, kann ich dir so auch gar nicht genau beantworten, aber ich stelle es mir persönlich schwer vor, einen Schläger, der so unheimlich leicht ist, die Dinger wiegen ja alle nichts mehr, einfach noch robuster zu machen.
Ein Schläger?
Ein paar hundert Gramm.
So wenig?
Ja, also es ist wirklich, du kannst den mit kleinem Finger und Daumen ganz entspannt durch die Luft schwingen.
Krass.
Ja, und Das ist eben auch was, was es früher nicht gab. Ich bin mit Holzschlägern groß geworden. Deswegen gute Frage, ob sich die noch weiterentwickeln können. Aber es gibt ja immer irgendwelche Wege.
Kleines Gedankenexperiment für dich. Du darfst dir eine Person aus der DEL aussuchen, die du für einen Tag bist. Wen wählst du?
Das ist jetzt die Frage, nimmst du jemanden, der schon extrem viel gewonnen hat und einfach auf so eine krasse Vita zurückblickt, oder geht's nur um das Hier und Jetzt in diesem einen Tag?
Das ist wiederum eine gute Frage. Lass uns beides abdecken. Such dir einen aus, der viel erreicht hat, und einer für heute, jetzt an einem Tag.
Ja, dann entscheide ich mich für tagesaktuell Olli Mebus. Mhm. Einfach weil er der größte Spieler der Liga ist, eine unglaubliche Reichweite hat und ich gerne mal rausfinden wird, wie es ist, sich auf dieser Körpergröße zu bewegen, ja, wie man sich fühlt und so weiter. Und er auch ein sehr feiner Kerl ist, schöne Grüße. Und ja, sicherlich mit die erfolgreichsten Jungs, gerade auch was sie bei der Silbermedaille und bei der WM und so absolviert haben. Kannst du auch Sam als Beispiel nehmen, ja, die haben sicherlich eine unglaublich coole Erfahrung da zusammengesammelt, die man ja genießen muss und die nicht jeder in so eine Situation kommt, deswegen immer Sam.
Simon, du bekommst jetzt von mir eine kurze Verschnaufpause. Wir gehen nämlich rüber zu Chris Frisch ins Special Team. Mit dem geht's jetzt über die Zukunft der Augsburger Panther. Wie man es schafft, dass ein Top-Liga-Eishockey-Team nachhaltiger wird. Viel Spaß.
Power Break.
So langsam wird's mal wieder Zeit, dass ich mein Auto in die Waschstraße fahre. Das hat's mal wieder ganz bitter nötig. Da überlasse ich aber nichts dem Zufall, sondern fahre direkt zur Waschwelt nach Lechhausen. Das Motto Waschen in einer neuen Dimension ist hier Programm. Bei der Waschwelt wird dein Auto mit modernster Technik lackschonend und blitzsauber gewaschen und verbraucht dabei nur 30 Liter Wasser, weniger als eine handelsübliche Waschmaschine. Und nach dem Waschen warten 66 Saugerplätze und 20 Mattenreiniger auf dich, natürlich bei jeder Wäsche kostenlos. Waschwelt Lechhausen. Waschen in einer neuen Dimension.
Power Break Ende.
Da sind wir. Hallo. Mir gegenüber das Marketing- und Sponsoring-Hirn der Augsburger Panther, Chris Frisch. Servus.
Servus, hallo.
Bei dir ist es ähnlich wie mit Stefan Esch. Im Hintergrund haben wir immer viel Zusammenarbeit. Es war auch nicht geplant, dass du jetzt hier einfach mal vorm Mikrofon sitzt. Wie geht's dir damit?
Bin ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, das kriegen wir alles hin.
Du bist seit wann bei den Panthern und wie bist du dort gelandet?
Ich bin seit August 2022 bei den Augsburger Panthern. Gelandet bin ich da schon ein bisschen früher. Es war das Jahr 2017, wo ich ja am Spieltag gewisse kleinere Aufgaben mit übernommen habe, da ein bisschen auch Partner schon betreut habe in Promo-Aktionen und sonstigen Sachen. Und anscheinend habe ich mich dort empfohlen von meiner Arbeitsweise und als dann die Anfrage kam, habe ich nicht zweimal nachgedacht, sondern habe mich recht schnell für die Augsburger Panther entschieden und ja, den Job dann zum August 22 gestartet.
Wo warst du davor?
Ich war bei einem Startup in der Baubranche, war im Vertrieb und Marketingbereich da schon tätig und ja, war eigentlich soweit zufrieden, aber wenn die großen Augsburger Panther anklopfen, dann muss man, glaube ich, schon mal nachdenken, zumindest.
Dein Arbeitstag wird sich ja zu deiner Stelle davor relativ stark unterscheiden. Wie haben wir uns so einen typischen Arbeitstag bei dir vorzustellen?
Also ja, unterscheidet sich auf jeden Fall. Es ist nicht der klassische 9-to-5-Job, wie man ihn vielleicht sonst so kennt, sondern es ist teilweise auch viel Abendarbeit, wenn man ja mal länger im Büro bleiben muss oder mit dem einen oder anderen Partner dann nochmal ein Abendessen oder ein Getränk einnehmen geht. Ganz krass sind die Spieltage während der laufenden Saison. Das sind natürlich Freitagabend, Sonntags Arbeitstage, teilweise auch 6-Tageswochen. Es ist vielleicht vergleichbar mit Saisonarbeit, aber ich glaube, wenn man da mit Herzblut und Leidenschaft für das Produkt und für die Augsburger Panther steht, dann kriegt man das locker hin.
Womit verbringst du dann so die meiste Zeit in der Woche?
Das ist, glaube ich, schwer pauschal zu beantworten. Es ist viel Partnerbetreuung, Partnermanagement, wo man mit den einzelnen Sponsoren, mit den einzelnen Ansprechpartnern im Austausch ist. Man hat aber auch einige Projekte, die man im Saisonverlauf oder auch im klassischen Eishockeysommer begleitet.
Das ist dann eher Marketingarbeit, wo man eben schaut, wie kann man sich nach außen hin präsentieren, verbessern, um ja die Fans besser zu erreichen oder auch noch mehr Fans zu erreichen, noch mehr Zuschauer ins Stadion zu bringen.
Zuschauer ins Stadion bringen, gutes Stichwort. Du bist heute hier mit einem neuen Nachhaltigkeitskonzept, das ihr innerhalb des Teams entworfen habt. Woher kommt der Gedanke und vielleicht vorher noch, was versteht ihr eigentlich unter Nachhaltigkeit?
Wir verstehen in erster Linie unter Nachhaltigkeit Verantwortung tragen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, auch unserer Reichweite bewusst. Wir erreichen sehr, sehr viele Menschen in und um Augsburg und können dadurch natürlich auch viele Menschen mitnehmen auf diese Reise der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist in vielen Punkten immer eher negativ konnotiert, sage ich mal, weil bei vielen Menschen ist Nachhaltigkeit immer mit Verboten, mit ich darf weniger oder muss weniger Auto fahren, muss weniger Fleisch essen, nur noch Fahrrad fahren, ist grün. Ja, viele Menschen denken eben so, aber Nachhaltigkeit ist viel, viel mehr. Also da gibt's insgesamt drei Säulen, wovon die ökologische eine sehr wichtige ist. Und da fallen auch Punkte wie weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen durchaus mit drunter. Aber es gibt eben auch noch die ökonomische Säule, wo es eben um wirtschaftliche Nachhaltigkeit geht, dass man eben wirtschaftlich nachhaltig arbeitet. Und ich glaube, da können wir als Augsburger Panther mit gutem Beispiel vorangehen. Wir sind seit über 30 Jahren bald in der ersten Liga und haben das auch immer wirtschaftlich gestemmt bekommen. Und dann ist auch noch der soziale Faktor. Also auch wieder unsere Reichweite, derer wir uns bewusst sind. Wir können einfach Menschen bewegen, können über die Reichweite Spendengelder sammeln, wo wir dann eben auch regionale Projekte sehr gut unterstützen können.
Welche Rolle haben in dem ganzen Konstrukt dann die Fans? Wo ordnet ihr die ein und was steuern die zu diesem Nachhaltigkeitskonzept im Prinzip bei?
Die Fans sind mit unsere wichtigsten Stakeholder. Wir wollen niemandem etwas aufdiktieren oder niemandem irgendwas verbieten, sondern wir wollen die Leute mitnehmen. Wir wollen den Leuten zeigen, wie cool Nachhaltigkeit sein kann in allen Faktoren, wie einfach Nachhaltigkeit sein kann, wenn man sich dessen einfach mal bewusst wird. Und das ist eben unser Ziel, dass wir die Leute, die Fans mitnehmen und dafür begeistern können eben.
Und ist soziales Engagement ja auch Thema, zum Beispiel die Schwabenhilfe. Die macht ihr ja nicht alleine, die läuft mit dem FCA zusammen.
Die Schwabenhilfe, kurz zur Erklärung, wer es noch nicht kennt oder kannte, ist ein Zusammenschluss beider aktiver Fanszenen, sowohl vom FCA als auch von uns. Und hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl regional als auch national und international Hilfe, kurze, schnelle, unbürokratische Hilfe zu leisten. Ein Beispiel war die Flut im Ahrtal, wo viele Helfer von der Schwabenhilfe recht schnell ausgerückt sind und einfach angepackt haben, wo Hilfe nötig war. Und wir unterstützen das natürlich, sowohl der FCA als auch wir als Augsburger Panther unterstützen die Projekte der Schwabenhilfe und die Schwabenhilfe als Verein als solchen und sind da auch an dem, ich sag mal, nächsten großen Ding dran und wollen gemeinsam mit der Schwabenhilfe eine Spendengala veranstalten im August diesen Jahres und werden da auch wieder versuchen, so viel Spendengelder wie möglich für eben Projekte der Schwabenhilfe zu generieren.
Diese Nachhaltigkeitsideen sind ja ein Liga-Ding, das kommt von der DEL. Und jetzt habt ihr dann natürlich auch lizenzrelevante Anforderungen. Wie leicht sind die umsetzbar und glaubst du, es wird Teams geben, die da so ein bisschen Probleme mitbekommen werden in der Umsetzung?
Also ich glaube nicht, dass es leicht umsetzbar ist. Es ist umsetzbar, aber es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und wir sind uns dessen bewusst oder waren uns dessen bewusst, haben uns auch da Hilfe dazu geholt. Die Uni Bayreuth hat uns da unterstützt, haben auch eine zusätzliche Praktikantin für das Thema mitgewinnen können, haben uns aber auch bewusst auf die Fahnen geschrieben, die Voraussetzungen, die Liga fordert oder möchte, möchten wir toppen. Also wir würden gerne noch einen Schritt weiter gehen, einfach um dem Thema, wenn wir es angehen, auch den entsprechenden Fokus zu geben. Ich glaube, damit sind wir mit die Einzigen in der Liga, die nicht nur die Voraussetzungen erfüllen wollen, sondern auch noch toppen wollen. Und wir werden voraussichtlich auch die einzigen in der Liga oder die ersten in der Liga sein, die mit diesem Thema öffentlich gehen werden und das Ganze öffentlich präsentieren werden. Inwiefern das oder in welchen Stellenwert das bei anderen Clubs hat, ist als Außenstehender immer ein bisschen schwer zu greifen, sage ich mal. Aber ich denke mal, das ist wie in vielen Punkten, wenn es eine Ansammlung von mehreren gibt. Es gibt welche, die nehmen es ernster und es gibt welche, die nehmen es nicht so ernst. Aber schlussendlich gehe ich davon aus, dass alle 14 Standorte das Thema so adäquat betreuen werden, dass sie die Lizenz deswegen auch bekommen werden.
Gibt es auch Lösungsansätze für nachhaltigeres Eishockey direkt auf dem Eis?
Eine sehr gute Frage. Konkrete Ideen, wie man Eishockey auf dem Eis, sei es die Ausrüstung, sei es die Spieler, sei es die Eisfläche selber, da gibt's aktuell, würde ich behaupten, keine konkreteren Ideen. Ja, wir sind uns durchaus bewusst, dass eine künstliche Eisfläche im Juli, August jeden Jahres, also im Hochsommer, nicht das ökologischste von allem ist. Wir sind aber dran und wollen ja im besten Fall da auch Energie reduzieren oder Energieverbrauch reduzieren, um eben solche Faktoren zu minimieren. Aber für den Moment auf dem Eis ist es, denke ich, schwierig, da konkrete Maßnahmen rauszupicken.
Die Nachhaltigkeit funktioniert ja am besten, wenn man weiß, wie nachhaltig sein funktioniert. Wie geht ihr die Thematik an mit den Nachwuchsspielern, so Informationen weitergeben?
Also die Nachhaltigkeitsstrategie oder das Nachhaltigkeitskonzept ist ein Thema, das nicht nur von uns kommt, von den Augsburger Panthern, sondern vom Eishockey-Standort Augsburg. Das heißt, da sind die Augsburger Panther gemeinsam mit dem Augsburger Eislaufverein, sitzen im gleichen Boot. Wir haben den Nachwuchsbereich, sage ich mal, den Stammverein, der arbeitet da genauso mit an dem Thema, wie wir es tun. Und ich denke, auch da wird das dann eben von den Trainern, von den Verantwortlichen seitens des Augsburger Eislaufvereins das Thema vorgelebt. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Wenn man das Thema vorlebt, dann leben das auch einem die Kinder, die ja Heranwachsende sind, leben das auch nach und können sich da viel besser darauf einstellen auch.
Neben Marketing kümmerst du dich auch ja um das Thema Sponsoring. Wie landet man als neuer Sponsor bei den Augsburger Panthern?
In erster Linie durch eine Anfrage oder durch die klassische Mundpropaganda. Das funktioniert sehr gut im Augsburger Eishockey, dass bekannte Firmen oder Firmen, die bei uns schon Partner sind, Sponsor sind, dass die über Ecken jemanden kennen, der zufällig auch Interesse hat an einem Sponsoring, einem Sportsponsoring. Und dementsprechend landen die alle dann bei mir. Wir unterhalten uns über Ziele, Marketingziele, was soll erreicht werden, wer soll erreicht werden, und in jedem Punkt findet man dann eine Lösung, wo man sagen, es geht in Richtung Personalwerbung, ich brauche neue Mitarbeiter, es geht darum, die Firma zu positionieren, ein Rebranding stand an oder steht an, wo man nach außen hin kommunizieren möchte. Das sind dann eben so die klassischen Ziele, die wir dann eben mit unserer Reichweite dann auch gern begleiten können.
Und was würdest du sagen, ist das Schwierigste dabei?
Also ich glaube, das Schwierigste dabei ist es, Emotionen zu vermitteln, Emotionen zu verkaufen. Unser Produkt sind Emotionen oder ist ein emotionales Produkt, was durchaus faktenbasiert ist, aber die Emotionen stehen im Vordergrund. Und ein Interessent, ein Unternehmer, der noch nie im Eishockey war, der den Sport selber noch nicht kennt, den von der Leidenschaft Eishockey zu begeistern, das ist, glaube ich, mit das Schwierigste, ohne ihn selber im Stadion gehabt zu haben.
Power Break.
Nicht nur auf dem Eis muss es laufen, sondern auch auf der Straße. Und dafür ist Toyota Strobel da. Seit 13 Jahren Partner der Panther und seit über 50 Jahren der Toyota-Händler deines Vertrauens. Vorbeikommen lohnt sich. Toyota Strobel hat mit seinen 4 Standorten in Augsburg-Lechhausen, Göggingen, Gersthofen und in Kempten eine Top-Aufstellung. Alle Toyota-Modelle als Tageszulassung gibt's hier zu attraktiven Preisen. Toyota Strobel, der älteste Toyota-Händler Deutschlands und Toyotas Nummer 1 in Schwaben.
Power Break Ende.
Abgesehen von dem finanziellen Faktor, wie profitiert man als Eishockeyverein von einem neuen Sponsor?
In erster Linie ist es, ja, das Netzwerk wächst. Wir haben ein sehr großes Netzwerk bei den Augsburger Panthern mit sehr vielen Entscheidern, mit sehr vielen Firmeninhabern, die selbst große Eishockey-Fans sind, die selber fast bei jedem Heimspiel im Stadion sind. Und ja, das Netzwerk wächst und jeder kann davon profitieren. Nicht nur wir als Augsburger Panther, sondern eben auch andere Partner bei uns, die ja recht einfach dann mit den jeweiligen Entscheidern beim Heimspiel, bei einem kühlen Bier in Austausch kommen.
Es ist auch viel Wissensaustausch, oder?
Es ist, ja, viel Wissensaustausch, aber manchmal geht's auch gar nicht so ums Geschäftliche oder ums Außenrum, sondern manchmal, da sind wir wieder beim Thema Emotionen, sind es einfach die positiven oder auch die negativen Emotionen, wo man dann eben gemeinsam verlebt nach dem Spiel, Siege feiert oder eben auch dann Niederlagen gemeinsam verschmerzt.
Am Ende ist halt der Sponsor auch ein Fan.
Am Ende ist der Sponsor auch ein Fan und auch nur ein Mensch, wenn man so will. In jedem Chef, in jedem Geschäftsführer ist auch eine menschliche Seite und auch eine Fanseite. Und jeder fiebert da dann auch mit.
Perfekte Schlussworte. Chris, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Da sind wir wieder. Simon ist zurück aus einer kleinen Pause. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Was ist eigentlich dein Lieblingsort zum Entspannen?
Zu Hause würde ich sagen die Couch. Ansonsten gerne in den Bergen oder am Meer.
Wir haben es vorhin von unserer allwissenden Stimme gehört. Ihr vermietet Ferienwohnungen. Wie kam das?
Genau, ja, 1993 wurde mein Elternhaus erbaut in Füssen. Und mein Vater hatte damals schon immer das Dachgeschoss als angemeldete Ferienwohnung mit in die Baupläne aufgenommen. Als mein Bruder und ich dann auszogen, viele Jahre später, wurde unser erster Stock, in dem wir unsere Kinderzimmer hatten, auch einmal Rundumschwung, alles raus und eine extra Wohnung reingebaut. Und da wir auch einen recht großen Garten besitzen und Papa immer irgendwas zu tun haben will, hat er dann noch ein Ferienbungalow in den Garten gebaut.
Ja.
Und so wurde aus dem Elternhaus wirklich ein tolles Landhaus mit einem unverbauten Bergblick aufs Schloss Neuschwanstein direkt vor dem Lech. Also
mega.
Ja, kann man nur empfehlen, ist wirklich toll geworden. Und
Fevo Menzels heißt ihr auf Insta.
Genau, Fevo.Menzels sind meine, die sind aber die Stadthäuser und die meiner Eltern ist das Ferienhaus Schlossblick.
Gerne mal vorbeischauen. Bist du selber oft dort?
In Füssen generell öfter als bei meinen Eltern. Ja, klar, jetzt mit Frau und zwei Kindern verschieben sich die Oma-Opa-Besuche ein bisschen, aber auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen zu Besuch, genau. Und was ich noch kurz anhängen wollte, dann 2014 wurde ein neues Haus in der Füssener, in der Augsburger Straße, auch witziger Zufall. Meine Wohnungen sind in der Augsburger Straße gebaut. Und ja, ich war zu dem Zeitpunkt einfach zu jung, um mich in dem Business auszukennen und reinzufuchsen. Und hat mein Vater dann in meinem Namen eine Wohnung für mich gekauft. Das Gleiche hat er 2016 nochmal gemacht und 2019 nochmal gemacht. Und ich habe mich immer nur unfassbar aufgeregt, dass von meinen hart verdienten Euros alles in diese Immobilie wandert. Bin ihm jetzt 10 Jahre später unheimlich dankbar dafür.
Ja.
Genau, so kam das eben zustande.
Das heißt, du wächst gerade genauso tief rein wie dein Papa in das Business. Gibt es irgendwas, wo du gerade noch hart lernen kannst?
Ja, man lernt immer wieder was dazu, aber das ist jetzt nicht unser Hauptbusiness. Also meine Eltern arbeiten beide auch ganz normal und ich werde auch trotz den paar Wohnungen immer wieder arbeiten müssen. Die Kredite laufen auch noch viele, viele Jahre. Aber es ist natürlich irgendwann, glaube ich, ein cooles zweites Standbein eben gerade, um Freunde, Familien, wen auch immer zu beherbergen in einer tollen Umgebung.
Wir gehen nochmal zurück in die aktuelle Eishockeysaison. Du warst der erste neue Zugang in dieser Saison. Wie bist du hier angekommen? Wie war deine Rückkehr nach Augsburg?
Ja, die Rückkehr war wesentlich schöner als die Spiele als Auswärtsspieler hier. Ich hatte auch letztes Jahr in Frankfurt eine coole Zeit, aber meine ganzen Erinnerungen, unsere beiden Jungs sind Augsburger, ja, es ist, ich verbinde einfach unheimlich viel mit der Stadt, ich fühle mich hier extrem wohl, wir hatten super Jahre, wir hatten auch wirklich schwere Jahre, aber Augsburg, der Standort an sich, ja, ist und bleibt die zweite Heimat, ja, ich habe mich bewusst gegen andere und für Augsburg entschieden, einfach, ja, um an die alten Zeiten anzuknüpfen, gemeinsam hier zu ackern und hoffen, dass alles ein glückliches Ende findet.
Also es ist ja so ein Eishockeyspielerleben, das ist ja ein relativ ungeregelter Tagesablauf, sage ich mal. Ihr seid viel unterwegs, habt dann an den Wochenenden Spiele. Wie bringt man sein Familienleben und seine Karriere in Einklang? Wie funktioniert das am besten?
Ja, jetzt in meinem Fall ist es vielleicht ein bisschen speziell. Ich bin dieses Jahr allein in Augsburg zum ersten Mal. Wir waren all die Jahre davor zusammen hier. Aber unser großer Luis ist jetzt einfach ein Vorschulkind, ja. Und man empfiehlt ja immer, das Vorschuljahr in dem Kindergarten zu absolvieren, in dem dann auch die Grundschule beginnt. Deswegen haben wir uns entschieden, dass Caro, Luis und Max in Füssen bleiben. Und ja, wir besuchen uns regelmäßig. Die Entfernung ist natürlich easy zu handeln. Und so bringen wir das, glaube ich, ganz gut in Einklang, dass wir an den freien Tagen viel Zeit zusammen verbringen und sie dann am Wochenende zu Besuch sind.
Power Break. Eins ist sicher, gut versichert seid ihr mit der AXA-Versicherung Alexander Koller. Egal ob fürs Auto, das Haus und ganz wichtig auch, wir sind hier schließlich beim Eishockey, für die Zähne. Guter Service, gute Preise. Lasst euch doch einfach mal beraten. Das Team von AXA Koller hat garantiert die richtige Lösung parat.
Power Break Ende.
Mehr oder weniger Harmonie kommt jetzt auf dich zu. Wir spielen jetzt nämlich unsere Kategorie das Powerplay. Ich stelle dir 18 Fragen, antworte einfach direkt aus dem Bauch raus, entscheide dich dann bitte immer für eine Auswahlmöglichkeit, wenn ich dir eine Wahl lasse. Bist du bereit?
Jawohl.
Hier kommt die erste Frage. Nie wieder Filme schauen oder nie wieder Musik hören?
Nie wieder Filme schauen.
Nie wieder Internet oder nie wieder Auto fahren?
Nie wieder Auto fahren.
Was wünschst du dir?
Gesundheit.
Vervollständige den Satz. Schiedsrichter sind?
Genie und Wahnsinn.
Schnelles Vorchecking oder langer Aufbau?
Schnelles Vorchecking.
Wie viel wiegt ein Puck?
100 Gramm?
170.
Ah, okay.
Was ist das Allerbeste in eurer Kabine?
Die Atmosphäre und die Kaffeemaschine.
Wann geht's wieder in die Berge?
Februarpause.
Muss jemand, der A sagt, auch B sagen?
In welcher Hinsicht?
Einfach antworten.
Ja.
Was ist dein Lieblingsessen?
Schnitzel.
Was ist das Beste daran, Papa zu sein?
Einfach Momente. Kinder judgen einen nicht. Die lieben dich, egal was du tust. Und das ist mit Sicherheit das Schönste daran.
Was macht Augsburg so besonders?
Eine Kombination aus modern, aus traditionell, aus herzlich. Und ein Zuhausegefühl.
Lieber eine Weltreise machen oder einen Monat lang an deinem Lieblingsort leben?
Weltreise.
Stell dir vor, man könnte die Zukunft vorhersehen. Wäre das wirklich so cool?
Nein.
Was ist dein Geheimnis?
Ich habe Höhenangst und bin brutal ungeduldig.
Worauf freust du dich aktuell am meisten?
Die Februarpause.
Berge.
Berge. Heimat.
Heimat. Was ist das Nervigste daran, ein Eishockeyspieler zu sein?
Leistungsdruck.
Was ist dein ultimativer Tipp für jeden Nachwuchsspieler?
Nicht so viel zocken, auch mal rausgehen, was unternehmen.
Hast du viel mit jungen Nachwuchsspielern zu tun?
Ich fange jetzt im Sommer meinen Trainerschein in Füssen ein.
Nein, also, geil,
ja,
echt?
Ich weiß, also mein Sohnemann, der Große, ist auch zweimal die Woche im Training in Füssen und bin jetzt als Ersatz schon ein paar Mal eingesprungen, da der eigentliche Trainer Papa wurde. Und ja, scheinbar hat es nicht nur den Kids, sondern auch den zusehenden Eltern ganz gut gefallen, wie ich mit den Kleinen da umeinander gerast bin. Und ja, drum habe ich mich jetzt mal zum Trainerschein angemeldet. Der findet dann im Juni in Füssen statt und dann schauen wir mal.
Wie lange dauert der?
Ja, es gibt zwei verschiedene Module. Grundsätzlich dauert der, glaube ich, 2 volle Wochen, aber als Profi-Spieler gibt es einen sogenannten Spielerschnellkurs, der wird dann in 6 Tagen absolviert.
Da kann sich jemand freuen und füssen, Wahnsinn. Ja,
TJ nehme ich auch mit.
TJ
kommt auch mit.
Oh, Alter, wie geil ist das denn?
Den konnte ich auch überreden.
Ja, mega gut.
Ja, das wird witzig. Prüfung auf Deutsch.
Bekommt er keine englische Prüfung dann?
Nein, gehe ich mal nicht davon aus. TJ hat ein unglaublich großes Vokabular.
Ja.
Aber er tut sich einfach schwer, Sätze zu bilden, was, glaube ich, für jeden Deutschen auch nachvollziehbar ist, gerade was der, die, das, wir, ihr, sie, unser, euer und so weiter. Genau, aber die Prüfung wird, denke ich, auf Deutsch stattfinden.
Ja, geil. Ich drücke euch die Daumen.
Vielen Dank.
Was ihr jetzt nicht gehört habt, ist das Gespräch, das ich eben mit Simon hatte, zum Punkt, was ist das Allerbeste an der Panther-Kabine? Das hört ihr dann aber in der nächsten Folge in der Overtime. Jetzt hören wir aber mal in die letzte Folge rein. Da habe ich Alex Oblinger nämlich gefragt, wenn du einen Tag aus deinem Leben wiederholen könntest, welcher wäre das?
29. April 2014. Gewinn der Meisterschaft im Spiel 7.
Schauen wir mal, was er uns sonst noch über diesen besonderen Tag erzählen kann. Erzähl mal davon, wie war das?
Ja, gut. Also, das klingt ja, es gibt Momente im Leben, wo einfach, das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl und der ganze Tag und ich, das ist nicht gleichzustellen wie mit einer Geburt, weil das ist einfach von einer Geburt von deiner Tochter oder von deinem Sohn, das ist einfach, gibt nichts Schöneres. Mhm. Aber ich finde, das eine Parallele gibt es zwischen den zwei Sachen. Du weißt noch alles, was an dem Tag genau war. Ich weiß die Gefühle, die Emotionen. Ich weiß, wie ich aufgestanden bin. Ich weiß, was ich gegessen habe, dass ich einfach meinen Mittagsschlaf nicht machen konnte, weil ich so nervös war. Und ich bin eigentlich kein Nervöser, dass ich nervös bin. Ich habe so immer ein bisschen Nervosität, aber ich empfinde es auch als positiv, weil das bringt dich ja auch in den Zustand rein, wo du spielst. Und ich glaube, diese 2,5 Stunden da, wie wir das Spiel gewonnen haben und danach die 3 Tage, gell, das war halt einfach unglaublich. Und ich sportlich gesehen würde ich alles dafür geben, um das einfach nochmal zu erleben zu können, weil es einfach, man kann es nicht mit Worte erzählen, diese Emotionen, die da durch einen gehen und dieses Gefühl, wenn du die Meisterschaft gewinnst.
Simon, was war der schönste Tag deiner Karriere?
Der schönste Tag meiner Karriere war wahrscheinlich der Overtime-Sieg in der Champions League in Schweden. Mit dem Privatjet angereist. Halb Augsburg im Stadion.
Wie seid ihr zu dem Privatjet gekommen?
Gute Frage. Haben die Panther mal gegönnt.
Geil. Wie lange fliegt man dann? Wie seid ihr von Memmingen ausgeflogen dann nach
Schweden? Wir sind von Manching ausgeflogen.
Okay.
Aber ja, der Flug an sich war jetzt nicht extrem lang, aber wir hatten eine super coole Crew. Die Piloten haben uns ins Cockpit mit rein gucken lassen. Wir durften uns dazu hocken und so. Das war auf jeden Fall alles in allem eine sehr besondere Zeit.
Wie hast du dich gefühlt direkt nach diesem Sieg?
Ja, es war unglaublich. Wir sind in die Traube zum Jubeln zusammengekommen auf dem Eis, sind Richtung Augsburger Fanblock geglitten. Es gab Bierduschen von allen Seiten. Die Jungs standen oberkörperfrei auf den Rängen. Pure Ekstase. Ja, war unglaublich.
Worauf freust du dich in der Zukunft?
Hoffentlich auf viele weitere schöne Jahre als Eishockeyspieler und danach einen hoffentlich guten Übergang von dem Profileben in die, in Anführungszeichen, normale Welt.
Und dafür wünschen wir dir alles Gute, Simon. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und nächste Folge, am 13. März, reden wir mit Moritz Elias und Torwarttrainer Silo Martinovic. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf euch und bleibt immer up to date, was es in der Welt der Augsburger Panther Neues gibt. Die sind auf Facebook, Instagram, X, TikTok und auf YouTube. Und bei mir könnt ihr euch natürlich auch melden. Auf Instagram und auf Facebook, da findet ihr mich als Wer Max denn sowas? Oder ihr schreibt eine Mail an podcast@echion.de. Bis zum nächsten Mal bei 1878, dem offiziellen Panther-Podcast.
Diese Folge wurde präsentiert vom Dr. Merck Zahnärzte und Dentallabor, Ihr Spezialist für schöne Zähne im Herzen von Augsburg, seit über 20 Jahren in der Maximilianstraße.